Guten Morgen. Zwei Dinge treiben mich heute Morgen um. Die erste ist, dass meine Stimme nicht voll da ist und ein bisschen Rücksicht genommen werden. Also ich kann nicht so wie sonst. Und heute wird die Predigt ein bisschen unruhig. Und ich möchte gleich mal mit der Unruhe anfangen. Ich hätte gern die erste Reihe komplett besetzt mit Menschen, die ein wenig was aushalten können. Ich habe da eine Bitte, die ungewöhnlich ist, die nachher kommen wird, und ich bitte, dass vielleicht diese Reihe hier komplett besetzt wird und die anderen, die da hinten finden, vielleicht noch da Platz, dann haben wir das alles komprimiert und das passt, was ich da machen möchte. Ja, schönen Dank für die Mühe und tut mir leid für die Unruhe. Die Predigt hat heute die Überschrift 502 und vielleicht geht es bei dem einen oder anderen da direkt schon Klick und ihr wisst, es geht um Reformation. Anfangen tue ich mit einem ganz anderen Thema, aber ihr werdet die Zusammenhänge später erklären. Wer in Deutschland den Fernseher einschaltet und vielleicht so ein bisschen zappt, der kommt unweigerlich auf eine Kochsendung. Ob es der Melzer ist und wie sie da alle heißen. Da könnte man ja eigentlich annehmen, dass in den deutschen Haushalten der Kochlöffel nicht kalt wird. Schaut man aber in die Statistik, dann stellt man fest, dass nur in 35% der deutschen Haushalte regelmäßig gekocht wird. Bedeutet natürlich, dass in 65% der Haushalte entweder unregelmäßig oder gar nicht gekocht wird. Bedeutet natürlich auch, dass wir Deutschen gerne Kochsendungen gucken, aber nicht gerne kochen. Fazit: Das Fernsehen spiegelt ein anderes Bild von uns Deutschen wider, als wir es eigentlich sind. Und genauso ist es mir gegangen mit den 95 Thesen von Martin Luther. Wer von euch hat sich in seinem Leben mal die Mühe gemacht und hat die gelesen? Das ist jetzt keine rhetorische Frage. Was stand drin? Gab es da ein Thema oder mehrere? Ist lange her, ne? Genau, das ist nämlich fast ausschließlich. In den ganzen 95 Thesen geht es fast ausschließlich um den Ablasshandel. Ich war enttäuscht. Ich habe gedacht, der Martin Luther, der schreibt da 95 Punkte, das ist nicht in Ordnung und das ist nicht biblisch und jenes ist nicht biblisch. Aufzuzählen hätte der eine ganze Menge. Aber man kann trotzdem froh sein, dass es so gekommen ist. Und das gönne ich mir jetzt. Ach so, übrigens für die Leute, die nicht wissen, Ablasshandel ist das Freikaufen von Sünde. Und das gönne ich mir jetzt, dass wir mal 2 Minuten, nicht länger, meinen, das gäbe es heute noch. Ich glaube, unser Kassenwart, der wäre immer fröhlich. Der würde sagen, boah, was für Summen kommen hier rein. Und ich bin mir sicher, dass in der heutigen Zeit es für jedes Vergehen einen klaren Preis auf einer Preisliste geben würde. Also zum Beispiel schlecht über andere reden, 6,50 Euro. Ja gut, da käme bei uns nicht viel zusammen, das tun wir ja nicht. Aber kleine Lügen, 1,10 Euro, ich glaube, da käme eine ganze Menge zusammen, weil nämlich hier die Statistik sagt, dass jeder Mensch bis zu 200 Mal am Tag lügt. Das ist ordentlich. Und wenn wir dann gefragt werden, in solch einer Phase, kommen vom Gottesdienst heim, na, wie war denn der Gottesdienst? Ja, also die Predigt hat mich ja so ergriffen und die Lieder, die waren klasse, aber war ein bisschen teuer. Zum Glück habe ich Mengenrabatt bekommen. Wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, war ein damals gängiger Slogan. Ich hatte das große Glück, vor einigen Jahren in Süddeutschland ein Hotel zu nehmen, wo vis-à-vis ein Kloster war und dann noch das große Glück, dass ich gerade noch zu der letzten Führung kam. Ich war überrascht, wie damals der Gottesdienst gefeiert wurde und ich will das mit euch mal so ein bisschen anreißen. Und darum bitte ich jetzt, die erste Reihe aufzustehen und die Beine ein wenig und die auseinanderzubreiten und die Arme nach oben. Ihr werdet euch jetzt wundern, was ihr für mich seid oder für die, die dahinter sitzen. Ihr seid ein Vorhang. Denn man erklärte uns auf dieser Führung, dass mitten durch diese Kirche zum Gottesdienst ein Vorhang gezogen wurde. Und der wurde gezogen, weil hier vorne in dem vorderen Bereich die theologischen Mönche saßen, also welche die Gelehrten und die Bestimmenden waren. Und hier hinter, ihr, die ja jetzt kaum noch was sehen könnt, ihr seid die Arbeitsmönche. Also die, die sämtliche Arbeiten in der Gemeinde, in dem Kloster getan haben, die wurden visuell vom Gottesdienst getrennt. Naja, da kann man ja sagen, aber verstehen konnten die doch wenigstens noch. Aber da habe ich jetzt den Klaus gebeten, der zeigt uns nämlich mal, dass das gar nicht so war.
In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio erat verbum. Omnium per ipso facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux.
Habt ihr was verstanden davon? Ist euch klar, was gesagt wurde? Hast du die Übersetzung?
Ja.
Dann sag es uns kurz.
Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Alles Dinge sind durch dasselbige gemacht. Und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben und das Licht der Menschen.
Klaus, herzlichen Dank für die Mühe. Der hatte das auch nicht mehr so gut drauf und hat sich die Mühe gemacht, das jetzt hier darzubieten. Dankeschön dafür. Naja, also auch verstehen konnten diese Mönche, die dahinter saßen, nichts. Und dann haben wir noch, ja, einen Augenblick, jeden Tag laufen, da schaffst du es doch, oder? Ja, musst du mit den Händen laufen. Es sieht also so aus, dass die Mönche, diese Arbeitsmönche, die Predigt nicht verstanden, alles, was sonst vor sich ging, und auch die Lieder nicht. Die Lieder wurden ebenfalls in Latein gesungen und somit blieb ihnen fast der ganze Gottesdienst ausgeschlossen. Jetzt darf sich der Vorhang wieder setzen. Dankeschön für die Mühe. Ich denke, wir können heute sagen, wir haben es gut. Aber lasst uns jetzt einmal die Uhr auf den Anfang drehen, auf den Anfang von Martin Luther. Es ist schön zu sehen, dass es so in die Knochen geht. Ne? Da sitzt also ein Mönch in seiner Zelle, es ist der Martin Luther und er liest den Römerbrief. Und in Römer 1, 17 bleibt er stehen und denkt, nee, das kann doch nicht sein. Der zweifelt an seinem Verstand. Der liest das sicher nochmal und liest das nochmal und hört wahrscheinlich gar nicht auf, das zu lesen. Das kann doch nicht sein. Und damit wir einen Einblick kriegen in das, was der liebe Herr Luther damals gelesen hat, bitte ich um die Textzeilen Römer 1, 16 und 17. Und da haben wir sie schon. Dankeschön. Ich habe den 16er dazu genommen, weil er für mich im Wesentlichen ganz eng zum 17er dazugehört. Und das fängt an, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das sind für uns, die wir Christen sind, sehr, sehr wichtige Sätze und sehr, sehr schöne Sätze. Sie sind die Grundlage dessen, was wir in unserem Glauben festhaben. Und deswegen möchte ich gerne, dass wir jede einzelne Zeile dessen begucken. Und dann fange ich mit dem 16er an und dem ersten Satz: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und da habe ich mich gefragt, hey, wie ist das denn bei dir? Oder ich frage euch, wie ist das bei dir? Wenn mal wieder in irgendeinem Kreis über die Entstehung der Erde gesprochen wird und man dann vielleicht sagt, rücke ich jetzt damit raus oder nicht? Weil ich für mich gewonnen habe, dass die ersten Seiten der Bibel stehen, dass Gott diese Welt gemacht hat und nicht irgendein Urknall. Das ist nur ein Beispiel. Vielleicht ist man auch in ganz anderen Dingen betroffen, wo man nicht immer so zur Sache steht. Aber warum sagt der Paulus das hier so bestimmend? Wird er vielleicht von irgendwelchen Leuten angegriffen? Oder sagt er das, weil gerade dieser 16er Vers die Vorbereitung für den 17er ist? Weil das, was im 17 kommt, ein richtiger Knaller ist. Vielleicht so, wie das Jesus früher getan hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dann kam wirklich was ganz besonders Wichtiges. Der nächste Satz: Denn es ist eine Kraft, die selig macht, alle, die da glauben. Das Evangelium zeigt uns die Kraft Gottes, und wer das Evangelium liest, hört und studiert und daran glaubt, der wird selig. Wikipedia sagt, selig ist der Zustand völliger Erlösung. Ist das nicht toll? Und dann kommt noch in 16 die Juden zuerst und dann ebenso die Griechen. Ganz einfach, hätte auch schreiben können, gedacht ist das für alle. Und dann kommt der entscheidende 17er. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Hier geht es nicht um menschliche Gerechtigkeit. Diese Woche, als ich mein Brötchen morgens beim Bäcker holte, lag da ein Bild mit großen Buchstaben, wurde irgendein Richter zerrissen, weil er eine wirklich für die Menschen nicht verstehbare Gerechtigkeit gesprochen hat. Das kennt ihr vielleicht aus der Vergangenheit oder in der Zukunft werdet ihr das sicher da öfter treffen. Sondern es gilt hier eine Gerechtigkeit, die Gott zu vergeben hat, die wirklich gerecht ist, wo es keine zwei Meinungen gibt. Und wie erfahren wir diese Gerechtigkeit? Das steht hier im 17er, welche kommt aus Glauben in Glauben. Also schön ausdrücken, tut das die Hoffnung für alle. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. Nichts anderes zählt. Diese Gerechtigkeit erfahren wir aus der Bibel, in der uns Gott klar sagt, wie wir gerecht werden. Wie geschrieben steht aus den 17er, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer ist gerecht? Ihr alle, ihr, jede einzelne Person, die hier sitzt, an Jesus, an seinen Tod, an seine Auferstehung glaubt, ihr seid vor Gott gerecht gesprochen. Ist das nicht schön? Zu wissen, dass man trotz seiner Verfehlungen, Ungerechtigkeiten vor Gott gerecht dasteht. Als Martin Luther das erkannt hat, was er da gelesen hat, und ihm klar wurde, dass die Kirche, seine liebe Kirche, nicht auf dem richtigen Weg war, dass der Ablasshandel, so wie das durch der Glaube, durch Taten nicht das Richtige sind, der nicht der richtige Weg war. dass alles das, was man dort in dieser Kirche tat oder vieles, einfach nicht mit dem Wort übereinstimmte? Ich habe mich gefragt, ob ich mit diesen Zeilen aus dem Römerbrief euch nicht langweile. Uns hier bei Golive müsste doch klar sein, dass Glaube aus Taten nun wirklich nicht mehr angesagt sind, dass wir auf Jesus Christus angewiesen sind. Aber ist das immer so klar bei uns Einzelnen? Müssen wir nicht manchmal genau an diese Tatsache erinnert werden? Ich lese im Moment viel den Paulus. Und da war jetzt, ich glaube, das ist im Epheser, ich bin mir nicht sicher, da hat Paulus sich dafür entschuldigt, dass er sich fast in jedem Brief in diesem Thema wiederholt. Und sagt, das ist zu wichtig für mich, als dass ich es nur einmal auf den Tisch stelle und dann wieder weg. Das muss verinnerlicht werden. Und das nicht nur bei den Gemeinden von Paulus, sondern auch bei uns. Aus dieser Erkenntnis heraus schrieb Martin Luther diese 95 Thesen. Und zu diesem Thema wäre noch erwähnt, dass diese 95 Thesen, wie sie anfangs veröffentlicht und an die Tür geschlagen wurden, nicht in Deutsch, sondern auch in Latein veröffentlicht wurden. Das hatte damals seinen Grund, seine Überlegung, denn der liebe Luther hatte nicht vor, die Kirche in irgendeiner Weise bloßzustellen, sondern er wollte, dass die Obrigkeit in der Kirche seine Erkenntnisse umsetzt. Dass der Papst sagt, Ablasshandel kommt weg. Und viele Dinge, die wir falsch in unserer Kirche machen, die müssen geändert werden. Aber der Papst wollte nicht. Luther hatte nicht vor, irgendeine andere Glaubensgemeinschaft ins Leben zu rufen. Der wollte es bei seiner katholischen Kirche belassen. Nur in geänderter Form. Reformiert halt. Was wäre das für eine Zukunft? Was wäre das für eine Zukunft, wenn wir eine Kirche hätten, die sich genau an die Bibel hält? Wir haben im Moment, und das lasst euch auf der Zunge zergehen, 42.000 Konfessionen, die an Jesus Christus glauben. Das kann man gar nicht glauben. 42.000. Vielleicht noch ein PS, die 95 Thesen wurden dann 23 Jahre später auch endlich mal ins Deutsche übersetzt. Und was jetzt die Reformation noch gebracht hat, da möchte ich euch gerne einen 3-minütigen Film zeigen, dann kann ich mir das im Reden alles ersparen.
Für Einsteiger. Ein paar Hammerschläge haben die Welt verändert. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg angebracht haben. Luther kämpft gegen den Ablasshandel. Damals haben die Menschen dem Papst nämlich Geld bezahlt, um von ihren Sünden freizukommen. Die Kirche hat so ihre Großprojekte finanziert, zum Beispiel den Neubau des Petersdoms in Rom. Luthers Botschaft, der Papst, die Priester und dieses Geld sind unwichtig. Der Glaube des einzelnen Menschen ist entscheidend. Das ist eine Revolution, denn die katholische Kirche hat damals die Politik und den Alltag der Menschen dominiert. Die alte Weltordnung ist zerbrochen. Manche Historiker sagen, an diesem Tag ist das Mittelalter zu Ende gegangen. Luther legt sich mit den mächtigsten Männern der Welt an. Vor dem Reichstag in Worms verteidigt er sich und überlebt den Auftritt. Das war damals nicht selbstverständlich. Auf dem Rückweg wird Luther entführt, zum Glück von einem Freund, von Kurfürst Friedrich. Der verschleppt ihn auf die Wartburg. Das ist die Rettung. Dort arbeitet Luther als Undercover-Theologe. Er nennt sich Junker Jörg und übersetzt in seinem kleinen Turmzimmer unter anderem das Neue Testament. Die Reformation verbreitet sich im ganzen Land, in hoher Auflage, dank des Buchdrucks, den Johannes Gutenberg nur einige Jahrzehnte vorher erfunden hat. Flugblätter tragen die Reformation weiter. Noch schneller sind Luthers Lieder. Seine Choräle werden zu so etwas wie einer Waffe. In Lübeck zum Beispiel springen junge Leute in den katholischen Messen auf, schmettern die Lutherlieder und bringen so den neuen Glauben in die Stadt. Bei der Reformation geht es um mehr als Kirche und Glauben. Weil die Macht der Kirche das ganze Leben durchdringt, muss die ganze Gesellschaft umgekrempelt werden. Nach Norddeutschland schickt Martin Luther seinen besten Mann, Johannes Bugenhagen, Der hat einen Vorteil. Er kann Plattdeutsch. Er stammt nämlich aus Pommern. Bugenhagen zieht von Stadt zu Stadt. Statt einer Heiligenfigur stellt er in der Hamburger Kirche St. Nikolai zum Beispiel einen Gotteskasten auf. In dem werden Testamente und Geld deponiert. Für die Armen. Bugenhagen ordnet das Sozialwesen neu. Nach und nach werden die Klöster dicht gemacht. Für sie kommen Schulen. Bildung ist eines der wichtigsten Themen der Reformation. Alle sollen selbst die Bibel lesen können. Bis heute ist die Lutherbibel ein Bestseller. Luther schuf und prägte wie kein Zweiter die deutsche Sprache. Er erfand Worte wie Lückenbüßer, Lästermaul, Machtwort und prägte Sprichwörter. Die Reformation war ein sozialer und politischer Umbruch. Sie brachte den Menschen auch etwas, was man sogar am Nachnamen des Reformators ablesen kann. Luther hieß nämlich gar nicht Luther, sondern Luder. Er dachte bei der Namensänderung an das griechische Wort für frei, Eleutheros. Denn das war für ihn das Wichtigste, was ihm die Abkehr vom mittelalterlichen Papsttum brachte. Freiheit.
Ich denke, besser hätte ich das nicht bringen können. Ich bin Luther sehr dankbar und ihr vielleicht auch für die Reformation, für diese Änderung von diesen vielen Verfehlungen in der Kirche. Und das, was jetzt kommt, soll wirklich das, was er getan hat, nicht überstrahlen, aber es soll uns wachrütteln für alles das, was noch kommen wird oder noch geschehen ist. Für uns Christen ist es besonders schmerzlich, dass Martin Luther uns zwei Erbe hinterlassen hat. Zwei Erbe, die wir tunlichst nicht annehmen sollen. Das eine Erbe ist der Umgang mit den Juden. Martin Luther hatte versucht, seine neuen, wunderbaren Erkenntnisse mit den Juden zu besprechen, den Juden zu zeigen, ihr seid auf dem falschen Weg, geht meinen Weg. Aber die Juden haben ihn abblitzen lassen. Und das hat bei Luther eine Umkehr bewirkt. Der hat die Juden nachher richtig gehasst. Und er bringt das 1543 in einer Schrift so richtig zum Ausdruck, mit der Überschrift von den Juden und ihren Lügen. Ein Katalog an Maßnahmen, in dem er die Landesherren aufruft, die Juden zu enteignen, zu vertreiben, zu versklaven und viele andere Dinge. Und es gipfelt in dem Aufruf, weg mit ihnen. Mit den Juden. Welch eine Steilvorlage für Judenhasse. Nicht nur damals, auch die Zeit, die wir uns vielleicht noch mal aufrufen, auch für die Zukunft. Nehmt dieses Erbe nicht an. Gott hat mit seinen Juden, seinem Volk noch viel vor, das könnt ihr in der Bibel lesen. Und da gibt es noch ein zweites Erbe. Dieses zweite Erbe hat sehr viel auch mit uns zu tun, mit uns Adventisten. 1525 entwickelt sich in der Schweiz eine neue Religion, die Freitäufer oder die Täufer. Diese Täuferbewegung zielt auf Freiwilligkeitskirche, unabhängig von Obrigkeit und Klerus. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Da hatten Martin Luther und Zwingli als große Reformer enorm was gegen. Die wollten diese alten Strukturen, Pastoren, Bischöfe und wie die da alle heißen, erhalten. Für die kam eine solche Änderung nicht in Frage. Und so wurde anlässlich eines Treffens in Augsburg ein Bekenntnis ausgesprochen. Eigentlich zwei. Das eine Bekenntnis ist die Abgrenzung von der Täuferbewegung. Und das zweite ist dieses Bekenntnis, dass die evangelische Kirche die einzig legitime Reformbewegung sei. Ist das vermessen? Das ist vermessen. Anderen zu verbieten, in der Bibel zu lernen, zu studieren und zu sagen, ihr geht nicht den richtigen Weg, das ist vermessen. Dieses Erbe können wir gar nicht annehmen. Und dieses Erbe lässt sich Gott nicht gefallen. Die Täuferbewegung wurde aufgrund dieser Bekenntnisse hier verfolgt, wie die Juden vertrieben, misshandelt, enterbt und was alles. Können sich alles aussuchen. Die haben sich nicht gefallen lassen und sind in die neue Welt nach Amerika übergesiedelt. In Amerika durften sie ihren Glauben leben. Und genau aus dieser Täuferbewegung, von ein paar davon, entwickelten sich die Baptisten. Und jetzt wisst ihr sicher genau, auf was ich will. Aus einem Teil dieser Baptisten nachher entwickelten sich die Adventisten. Ich bin der klaren Meinung, Gott lässt sich in seiner Reformation, in der Erkenntnis der wahren Bildung, Bibel, nicht aufhalten von niemandem. Mag er noch so groß hier in dieser Welt erscheinen. Und an uns, jedem Einzelnen von euch wie an mir, liegt es, die jegliche Reformation, ob alt oder neu, mit der Schrift gegenzuprüfen. An der Schrift festzumachen, ist das Reformation oder nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin überzeugt, dass die Reformation in keinem Fall ein Ende hat, dass die in den nächsten Jahren weitergeht und immer weitergeht. Wenn eine Gemeinde, eine Kirche glaubt, am richtigen Punkt zu sein, bin ich überzeugt, dass sich das überleben wird. Und zum Schluss noch ein Satz, damit ist dann auch Ruhe hier vorne. Ob es jetzt um Kochen oder um Reformation geht, es gilt, vom Zuschauen werden wir nicht satt. Ich würde jetzt ganz gerne mit euch beten und habe die Frage, wie lange wart ihr nicht mehr auf den Knien? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.